Herzlich willkommen zum Podcast Eros und Psyche. Heute habe ich zu Gast Theresa Lachner. Ich denke, sie ist euch ein bekannter Name, besonders im sexualmedizinischen Bereich auch und auch in der Sexualberatung. Sie hat ein ganz besonderes Buch geschrieben, Lustprinzip, was auch bei mir ganz viel ausgelöst hat, als ich das gelesen habe, weil da viele Szenen beschrieben sind, ganz einfühlsam, von Grenzüberschreitungen, die wir, glaube ich, als Frauen oft erlebt haben und vielleicht noch nicht so bewertet haben. Daher freue ich mich, dass sie heute Gast ist und dass wir auch mal über andere Themen als die typischen Themen ihres Buches reden dürfen. Und Theresa, ich würde dir gleich mal das Wort überlassen, dass du dich vorstellst oder mich korrigierst, falls ich das falsch gesagt habe.
Hi, danke für die Einladung. Stimmt alles, was du bis jetzt gesagt hast? Genau, ich bin Theresa, ich schreibe über Sex seit mittlerweile 11 Jahren tatsächlich, gerade Dienstjubiläum, 11-jähriges. Also eigentlich bin ich Journalistin, habe dann vor 5,5 Jahren Lustprinzip gestartet, erstmal als Blog. Dann habe ich auch daraufhin ja einen Buchdeal bekommen irgendwann und habe dann dieses Buch geschrieben, das auch Lustprinzip heißt. Und jetzt seit Juli mache ich auch noch einen Podcast, der auch Lustprinzip heißt praktischerweise. Und ich bin systemische Sexualberaterin in Ausbildung unter Supervision, aber fast fertig. Ja, ich glaube, das ist die Kurzversion von dem, was ich so mache.
Die Kurzversion ist aber gut. Dann hat man so einen ganz guten Überblick drüber. Das heißt, dass du ganz am Anfang wahrscheinlich gar nicht geplant hattest, für dich so sehr in einem Sexualitätsthema drin zu sein und dass sich jetzt eins nach dem anderen ergeben hat, also mit dieser Ausbildung auch zur Beraterin. Und da war das schon immer so ein Hinterköpfchen, dass man mal was anderes macht als Journalismus.
Also ich glaube, die Idee, Journalistin zu werden oder irgendwie zu schreiben, habe ich tatsächlich von Sex in the City bekommen. Also, ich habe neulich auch für einen Podcast ja Candice Bushnell, die Autorin von Sex in the City, interviewt. Und ich glaube, das muss irgendwie so meine frühkindliche Prägung mit, keine Ahnung, 12 oder wann ich das erste Mal geguckt habe, gewesen sein, dass ich mir dachte, hey, ist doch eigentlich total cool. Und dann war ich ja Anfang 20 und habe mir so ein Praktikum gesucht. Also ich habe dann angefangen, Publizistik zu studieren. Und also es ging dann schon in diese Medienrichtung. Und ich glaube, ich habe immer schon als Kind irgendwie geschrieben und so weiter. Und dann war irgendwie so ein Praktikum ausgeschrieben bei so einem Erotikmagazin, das Feigenblatt. Und da dachte ich mir so, und ich wollte unbedingt nach Berlin und da war halt dieses Praktikum. Und da dachte ich mir, ja, okay, Sex kann ja jeder irgendwie was mit anfangen. Also, und ich glaube, dadurch, dass ich davor eben alle Folgen Sex in the City gesehen hatte, war das irgendwie schon so diese Hemmschwelle, glaube ich, die vielleicht andere Leute haben mit dem Thema, die hatte ich einfach nicht mehr, weil ich mir dachte, hey, ist doch cool. So, und ja, das war jetzt vor genau 11 Jahren und seitdem hänge ich irgendwie so drin in dem Thema. Und dann, wie das dieses Magazin nicht mehr gab, habe ich eben schon viel für Frauenzeitschriften und so weiter geschrieben. Aber ich konnte nie die Themen so setzen in den Frauenzeitschriften, wie ich die interessant finde. Und also zum Beispiel damals war es auch so, man konnte irgendwie nicht über Bisexualität schreiben in einer Frauenzeitschrift, weil, oh, zu nah an Homo, uiuiui, was sagt der Anzeigenkunde? Und ich habe viel so amerikanische Blogs gelesen und fand es halt spannender. Und es gab irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vielleicht so 1 oder 2 kleinere deutsche Sexblogs. Und dachte ich, ja gut, dann muss das halt wahrscheinlich ich machen. Und habe das dann gemacht und das hat dann erstaunlich gut funktioniert, weil es, also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass das also ist eine offene Tür, die ich da so einrenne und alle freuen sich voll und ich hatte das gar nicht so geplant, dass das jetzt so ein Riesending wird. Ich dachte halt, hey, ich arbeite ja viel zu dem Thema und dann kann ich das Leuten, die ich interviewen möchte, so mitschicken, so als Visitenkarte quasi, dass die schon wissen, okay, die ist irgendwie cool, die macht das jetzt nicht zum ersten Mal so. Also wenn man jemanden zu dem Thema interviewt, ist es ja doch intimer, als wenn es jetzt über Schminke oder so geht. Und ja, also es war eigentlich eher so gedacht, so als so, ja, Visitenkarte ein bisschen. Und ja, dann wurde das sehr schnell ein mittelgroßer Blog. So. Und dann sind diese anderen Sachen halt dann so passiert. Das kam dann irgendwie so ein bisschen organisch, ja.
Das kann man manchmal nicht so beeinflussen, ne, wenn solche Steine ins Rollen kommen. Was aus einer kleinen Idee, einer Visitenkarte, die man vielleicht mitschicken kann, einer der größten Sexblogs im Endeffekt geworden ist. Ich habe den damals auch viel gelesen und dachte immer, wie cool. Weil ich bin da ja auch so ein bisschen reingerutscht, also war ja nicht geplant, dass ich Sexualmedizinerin werde, und das ist immer sehr beeindruckend, wie unterschiedlich die Leute einen beeinflussen, und dann recherchiert man in die Richtung oder macht die Ausbildung und dann auf einmal entstehen da ganz andere Sachen. Und gerade heute auch durch die sozialen Medien fängt ja da vieles an, ins Rollen zu kommen. Ich meine, wir haben uns auch über Instagram geschrieben und so kam es überhaupt jetzt zu dem Podcast. Und ich glaube, sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut, dich anzuschreiben. Ja? Mhm. Was natürlich für einen selber was anderes ist, aber für mich warst du halt, oder bist du einfach jemand, der natürlich schon viel Einfluss hat, auch einen positiven Einfluss getan hat, hat ein Buch herausgebracht, da steckt viel Arbeit dahinter, da ist also ein bisschen Bewunderung und Aufschauen da, auch wenn man selber natürlich in seinem Bereich was erreicht hat, ist was ganz anderes und man so denkt, wow, und dann freut man sich voll, wenn dann jemand im Podcast kommt und sagt, ja, ich mach das, und weiß ja nicht, wie dir das ging damals, als du noch nicht so bekannt warst mit deinem.
Ich nehme es irgendwie selber gar nicht so wahr, dass ich so bekannt bin. So. Also klar, irgendwie innerhalb dieser Bubble schon, aber ich bin jetzt auch, also noch nicht so ultra berühmt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße, ja doch, einmal wurde ich auf der Straße erkannt bis jetzt. Das war ganz witzig. So. Aber das Witzige ist, also auch wenn ich so super bekannte Leute irgendwie interviewe, sie denken auch nicht, dass sie so wahnsinnig bekannt sind. Von daher, es ist alles so voll relativ. Und ich habe mich total gefreut, dass du mich gefragt hast und auch noch genau die Bereiche abdeckst, die ich gerade interessant finde, nämlich irgendwie Sexualmedizin. Also es ist gerade, wie praktisch, dass wir beide Podcasts haben und einfach uns darüber connecten können, oder?
Das ist ein Win-Win, und so soll es ja oft in der Sexualität sein, oder? Dass beide etwas Positives rauskriegen können. Dementsprechend. Aber da wir ja gerade über die sozialen Medien gesprochen haben, wir hatten ja im Vorhinein ganz kurz drüber gesprochen, dass das ja gar nicht so einfach ist und dass das so ein bisschen Learning beim Doing ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die sozialen Medien so lange haben, sondern wir gehören eigentlich zu der Generation, die es noch kennt ohne den sozialen Medien, und mussten uns da ja auch zurechtfuchsen und haben bestimmt beide schon unsere Fehler und Fettnäpfchen gemacht oder Erfahrungen. Wie geht es dir damit? Gibt es etwas, wo du sagst, das hättest du gern von Anfang an anders gemacht, oder wo du gleich gemerkt hast, voll gut, dass du die Grenze gezogen hast?
Ich glaube, was jetzt gerade so passiert, ist, dass irgendwie dieser Diskurs darüber, wie man irgendwie in sozialen Medien Grenzen zieht, das ist ein Gedanken, die musste ich mir schon viel früher machen, weil ich glaube, wenn man von Beruf über Sex schreibt, kreiert man schnell so eine einseitige Nähe zu Menschen, die eben denken, sie würden einen recht intim kennen, während man selber die natürlich nicht kennt. Also es ist ja irgendwie größtenteils ein Monolog. Und ich glaube, dadurch habe ich schon früher überlegt, okay, was teile ich, was ist mir zu intim, was ist mir zu persönlich. Und ich glaube, wenn ich eine Sache gerne früher gelernt hätte, ist es wahrscheinlich so, ja, mir selber so ein bisschen Internetöffnungszeiten aufzuerlegen. Also wann poste ich und wann halt nicht. Aber und vielleicht auch diesen Rahmen für mich selber noch früher, noch klarer abzustecken. Also was zum Beispiel bei mir so ein Ding ist, ich poste sehr selten was von wirklich engen alten Freundinnen. Ich poste eigentlich nie was über meine Familie. Ich poste nie was über die Menschen, mit denen ich schlafe. Was witzig ist, weil ich ja über Sex schreibe, aber ich glaube, man kann jetzt nicht aus meinen Social Media Profilen stalken, mit wem ich gerade was habe, zum Beispiel. Und das sind schon, also das sind so Sachen, die sind für mich sonnenklar, aber die kommuniziere ich jetzt auch nicht unbedingt groß nach außen. Oder was ich zum Beispiel ziemlich witzig finde, ist, wenn Leute sich so unter großem Tamtam immer so vom Internet abmelden, so, ich bin jetzt 3 Tage offline, wo ich mir denke, who cares, ja, also mach es doch einfach so, ja. Also ich glaube, gerade echt da so ein bisschen mehr noch sich die Freiheit rauszunehmen, auch das einfach zu machen, weil also man ist niemandem im Internet was schuldig, so, ne. Also das finde ich voll, voll wichtig, so zu wissen. Und also was ich irgendwie von mir erwarte, ist, dass ich mir noch mehr so diese Freiräume auch wirklich nehme. Es ist nicht so leicht. Also manchmal, ja mein Gott, manchmal ist es dann auch anstrengender, nicht zu posten, als ja, dann poste ich das halt schnell. So, ja. Also, aber zu wissen, Internet ist nicht die Realität. Ich finde gerade, also es ist auch sehr unterschiedliche Medien, sind ein eigener Mindfuck. Es gibt eine tolle Serie auf Arte, die heißt Dopamin. Und da geht es irgendwie so, es sind so kleine Clips und die zeigen so, welches soziale Netzwerk einen wie irgendwie triggert und süchtig macht. Und das ist sehr empfehlenswert, sich das anzugucken, weil man dann irgendwie versteht, warum muss ich die ganze Zeit refreshen und was posten. Und ja, das ist, glaube ich, so mein, das hätte ich gerne alles früher gewusst, wie einen das wo kriegt, glaube ich.
Ja. Ja, das ist sowieso ganz spannend, ne? Wenn man sich dann so das erste Instagram-Profil macht, freut man sich irgendwie über jeden Like und jeden Follower und was das auch bei einem auslöst, ne? Wie traurig ja. Es einen stimmen kann auf einmal. Das fand ich so schockierend. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie tagelang drüber gegrübelt habe, aber ich habe halt auch gemerkt, da passiert was mit mir. Na, ich freue mich, wenn Leute den Beitrag teilen oder auch was passiert, wenn gar keine Reaktion drauf ist. Na, dass das schon etwas macht und das jetzt gar nicht aus dem Business-Aspekt heraus, sondern ganz aus dem Menschlichen. Und darauf wurde man gar nicht vorbereitet und ich frage mich, ob das überhaupt thematisiert wird heutzutage. Also es müsste eigentlich Kurse dafür geben, die einen so ein bisschen darauf vorbereiten. Also nicht, dass ich finde, dass für alles einen Kurs geben sollte, aber wir werden, das ist ja eine Art Überforderung, in die wir kommen mit dem Internet. Ne? Also man hat so viele Entscheidungen, so viele Möglichkeiten auf einmal. Früher gab es das ja gar nicht.
Ja, und das ist auch was, das merke ich, wird nerviger proportional zur Menge an Leuten, die einem folgen. Also nicht, dass ich es nicht schön fände, wenn mir viele Leute folgen, aber das, was man so parasoziale Beziehungen nennt, also wenn man jetzt nicht nur mit irgendwie seinen 5 besten Homies da postet, sondern dann sind es halt mal irgendwie 5.000 und von denen wollen dann wirklich viele Leute Interaktion und sind auch vielleicht ein bisschen böse, wenn man nicht auf alles antworten kann oder auch das, was sie dann wollen, ist halt vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Also ich poste manchmal irgendwas und dann kommt so, kannst du darüber eine Literaturliste machen? So, ich denke, nein, kann ich nicht. Ich habe Wochenende. Und was wichtig ist, wenn man beruflich eben auch Sachen ja, im Internet teilt, weil das irgendwie dazugehört, dann ist es eben wichtig, das auch eben als Arbeitszeit zu verstehen. Also auch dadurch zu trennen, okay, ich bin jetzt auf Instagram und das ist Arbeit. So. Und jetzt bin ich auf Instagram und das ist privat oder ich weiß es nicht. Also, dass das alles irgendwie Arbeit ist und man sich auch, ja, Social Media freie Tage mal zwischendurch gönnt. So. Und ja, also ich meine, ich bin ja auch Kommunikationswissenschaftlerin und man spricht sehr viel von medialer Buchstabierfähigkeit. Also wer kann wie mit einem Medium umgehen und was muss man lernen? Und ja, ich glaube, wir alle lernen das irgendwie mehr oder weniger gut, so, ja. Und wie du halt sagst, manchmal ist man irgendwie traurig, weil das Bild nicht genügend Likes bekommt und denkt sich, oh, sehe ich hässlich aus auf dem Selfie, weil sonst würden das mehr Leute mögen. Und also diese ganzen Gedanken, die wir ohne das Internet nicht hätten, ja, also sich da immer mal wieder zu sagen, es ist das Internet, es ist nicht, es sind nicht meine besten Freunde, es ist nicht die Realität, ist es halt ein Medium und wer da wie den Algorithmus steuert, dass es das jetzt mehr angezeigt wird und das weniger, das finde ich auch so perfide, also wirklich zu wissen, also was halt klickt, ist Nacktheit und Hass. Das sind die 2 Themen, die im Internet wirklich ziehen und also sich da nicht reinzubegeben und Sachen nur zu machen, weil das irgendwie jetzt Empörung hervorruft oder irgendwas, Das ist schon echt eine Kunst, also wo ich auch gar nicht sage, das habe ich jetzt gelernt oder so, aber also wirklich das im Hinterkopf immer behalten, so es ist das Internet, es ist nicht die Realität, also natürlich ist es auch ein Teil der Realität, die uns gerade umgibt, aber sich da immer wieder rauszunehmen, ist glaube ich echt wichtig, um klar im Kopf zu bleiben.
Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, den du angesprochen hast, weil wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass du sagst, so in deiner Bubble kennen dich natürlich die Leute. Und das Internet führt ja dazu, dass wir noch mehr in dieser einen Bubble, die wir uns erschaffen, sind. Weil natürlich diese Algorithmen uns auch nur noch die Dinge anzeigen, nach denen wir suchen oder mit den Leuten, die wir interagieren. Und uns dadurch, so finde ich, nur vortäuscht, dass wir so viel Vielfalt haben. Weil ich gar keinen Zufallstreffer mehr habe. Ah, also das ist so mein Gefühl früher, oder auch wenn man, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Stadtbummeln, ne? Und du gehst durch die Stadt und dann siehst du hier mal den Laden, dort den, oder auch wenn man in einen Bücherladen geht, ne? Dass man so ein bisschen selektieren konnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon shoppen gehe, dann wird mir ja immer das angezeigt, was ich schon mal bestellt habe oder ähnliche Sachen dazu. Ich kann nicht stöbern. Und durch die sozialen Medien habe ich das Gefühl, ich kann auch im Internet nicht mehr stöbern. Ich kann es ganz bewusst nutzen, um etwas zu suchen, oder in den sozialen Medien werden mir die Dinge angezeigt, die ich gerne sehen möchte. Aber es gibt keinen echten Zufall mehr. Und das unterscheidet das Leben, finde ich, extrem einfach vom Internet und auch das Besondere. Und daher finde ich es halt auch wichtig, dass man immer wieder so kleine Überraschungen ins Leben wieder reinlässt. Und dazu gehört halt natürlich mal sein Handy 3-4 Tage vielleicht mal Instagram freizulassen und einfach zu schauen, wie geht es einem damit? Oder Facebook nicht zu nutzen, Flugmodus.
Toll. Ich finde auch zum Beispiel zwischendurch einfach mal wieder Tageszeitung lesen, anstatt irgendwie nur auf den Internetseiten, ist echt ein Unterschied. Also was man da wieder für neue, unterschiedliche Themen mitbekommt. Das ist dann jedes Mal, stimmt, so kann man es auch sehen. Weil ja, man ist so gefangen in seiner Bubble irgendwie.
Und das ist ja auch nichts anderes zu dem, als die Normalität, die wir uns in unserer eigenen Gesellschaft schaffen. Ja, also ich finde, das spiegelt in einem ganz schnellen Kontext da, wie ich mir meine Realität schaffen kann. Und oder zeigt sehr gut, wie unsere Gesellschaft generell funktioniert. Die Gesellschaft entscheidet ja, was normal ist und was dann Norm ist. Und das Internet tut das quasi für uns selber. Und in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, neuen Input reinzukriegen, von woanders zu verschiedenen Themen, kann ich meine Normalität quasi erweitern. Und das ist, finde ich, sehr schwer geworden mit den sozialen Medien. Und da hilft uns nur noch die wirklich echte Kommunikation mit den Menschen.
Ja, voll. Absolut.
Das hat mich letztens so schockiert, einfach weil ja, habe ich auch drüber nachgedacht, okay, warum taucht denn nichts mehr Neues auf oder eigentlich immer nur noch dieselben Leute oder warum kenne ich denjenigen noch nicht auf Instagram? Also ich frage immer gerne unsere Gäste im Nachhinein, wen sie vielleicht noch empfehlen. Ne? Und ganz oft werden mir Leute empfohlen, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Die waren mir überhaupt nicht bekannt. Und dabei hat man schon das Gefühl, man ist vernetzt, man kennt sich. Und das stimmt nicht. Das ist wirklich nur das, dieses Gefühl, was entsteht. Und dieses Gefühl, dass man in seiner Realität so gefangen ist. Und dann sind natürlich die Dinge, die da drin passieren, auch viel schlimmer, als sie in Wirklichkeit sind.
Ja, und ich finde, was auch noch ist, es geht halt immer so viel verloren, wenn man nur irgendwie 3 Zeilen tippt. Also ich habe das wirklich schon oft erlebt, dass ich Leute im Internet total aggressiv fand, so in ihrer Art. Und dann habe ich sie kennengelernt und dachte mir, hey, du bist eigentlich voll lieb und nett und sympathisch. Aber wenn sie halt nur über ein Thema, was ihnen am Herzen liegt, irgendwie wütend schreiben, dann verliert man auch so viele Nuancen, die ein Mensch eben sonst hat. Und ich glaube wirklich, streitet man sich dann auch schneller irgendwie auf Twitter über irgendeinen Scheiß, weil dann der eine sagt, ja, aber du hast diesen Aspekt noch nicht beachtet und du hast das noch nicht vergessen. Und so, ich denke, ja, also passiert mir auch oft, dass Leute sagen, ja, aber So, ich mir denke, ja, ich habe hier einen ganz bestimmten Ausschnitt beschrieben und ja, es gibt noch 100.000 andere Arten, wie man das auch noch betrachten kann. Und das ist für mich auch so eine Frage vom Medium und deswegen mag ich auch Podcasts als Medium total gerne, weil man da wirklich mal einfach eine halbe Stunde in die Tiefe gehen kann in eine Richtung. Und für mich fühlt sich das irgendwie nachhaltiger an, als irgendwie zwei Bildchen zu posten oder 160 Zeichen zu tweeten irgendwie. Also das, ich finde es gut, dass es jetzt einfach mehr Podcasts gibt und Leute sich dann wirklich mehr mit einer Sache befassen, als jetzt nur kurz posten.
Naja, und weil man halt dann die Möglichkeit hat, was zu hören. Es ist ja trotzdem eine Art soziale Interaktion. Also man kriegt mit, wie der andere spricht, was er tut, wie er es sagt. Aber was du vorhin gesagt hattest mit dem Streiten, das ist auch etwas, was ich in der Praxis immer wieder beobachte. Also ich glaube, WhatsApp ist echt der Beziehungskiller, ne? ja. Ich sage immer, den Paaren schreiben Sie bitte nicht, reden Sie miteinander.
Ja.
Weil das wirklich so oft missverstanden wird und so viel vorausgesetzt wird, dass irgendwelche Nuancen kommen. Und letztens meinte ein Klient, das werde ich nicht vergessen, aber ich habe doch schon Smileys hingemacht, das soll doch freundlicher wirken. Dann habe ich gesagt, also da können Sie noch so viele Smileys hinmachen. Es wird halt irgendwie nicht netter, wenn es vorwurfsvoll geschrieben ist.
Ja, ich glaube auch wirklich ganz oft, dann lieber eine kurze Sprachnachricht. Also wenn man wirklich, oder am allerbesten natürlich sowieso persönlich reden, aber gerade wenn es irgendwie um was Grundsätzlicheres geht, was auch ein bisschen nuancierter angeschaut werden muss, bin ich echt Freund der Sprachnachricht, wenn man nicht die Chance hat, das persönlich zu besprechen. Weil da, also da schafft man ja schon viel mehr irgendwie eine Tonlage. Also wenn man was schreibt, denkt der andere, der ist jetzt total sauer. Und dabei war es einfach nur was gesagt irgendwie so. Und ja, die Smileys, auch irgendwie, ich finde, es gibt ja auch schon Studien darüber, wie Smileys missverstanden werden. Also was ein Smiley in Japan bedeutet, ist was anderes, als was er hier bedeutet zum Beispiel. Also das ist ja eine eigene Sprache schon wieder. Und ja, also das WhatsApp-Beziehungskiller Nummer 1 ist, kann ich, glaube ich, ja, unterschreiben, absolut.
Ja, und da finde ich es dann halt so wichtig, dass man wirklich auch sagt, man spricht miteinander. Aber die Frage ist natürlich, wie tut man das und wie kommuniziert man dies am besten? Und das war auch oft, oder zumindest in den Artikeln, die ich gelesen habe und auch in dem Buch, was du geschrieben hast, ja auch immer wieder eine Art, also ein Thema im Endeffekt, ne? Wie nimmt man es selber wahr und wie kann man seine eigenen Bedürfnisse kommunizieren? Höre ich diese Bedürfnisse überhaupt in dem Moment? Und dann ist es egal, ob es Sexualität ist oder andere Sachen, ne? Ob es einfach ist, spüre ich, dass ich hungrig bin und ich bin deswegen vielleicht gereizt. Und dass man da einfach wieder mehr Gespür dafür kriegt. Und das kriegt man halt nicht, wenn man das Handy in der Hand hat.
Das stimmt wirklich. Und das ist auch wirklich was, was ich immer sage. Also gerade wenn man irgendwie so Angst hat beim Thema Sex, das Bedürfnis irgendwie falsch zu äußern. Also ganz oft finde ich schon, dass gerade Frauen wirklich schon davor, also die haben ja schon ein Problem zu sagen, Entschuldigung, können Sie die Haare hinten noch ein bisschen kürzer schneiden beim Friseur? Also ich glaube, Frauen sind wirklich sehr oft so, nicht keine Umstände machen wollen, lieb sein, brav sein, so. Und das ist, finde ich, eine gute Übung, da anzufangen oder zu sagen so, oh ja, könnten Sie mir bitte noch einen Schluck Aperol drauf kippen, der ist mir nicht stark genug, der Aperol spritzt oder so, ja. Also da ruhig dann noch ein bisschen extra sein und das doch einfordern, weil dann schafft man es auch, glaube ich, eher beim Thema Sex zu sagen, du bisschen weiter links, fände ich super.
Das hast du schön gesagt, wobei ich würde anstatt sagen, mehr Alkohol, vielleicht mit was Einfachem anfangen, was kein Kostenfaktor verbunden ist für das Restaurant, weil das kostet ja auch wieder Überwindung, danach zu fragen, einfach mal nach Eiswürfeln fragen. Ja, also einfach eine ganz banale Sache und das wirklich zu üben oder auch einfach mal andere Menschen anzulächeln oder zu fragen, wie es denen geht und zwar ehrlich zu fragen, dass man in eine Übung reinkommt, wieder in Beziehung zu treten, weil nur weil man etwas geliked hat, ist man noch in keiner Beziehung. Und gerade in der heutigen Zeit mit Tinder und Co. und im Online-Dating hat man oft das Gefühl, oder ich höre das immer wieder auch im Freundeskreis, Ja, aber er hat mir ja geschrieben, und es entsteht sofort eine ganz schnelle Erwartungshaltung, die früher nie passiert wäre, wenn man sich in der Disco angesprochen hätte. Und diese Erwartungshaltung ist ja auch genau das, was du gespiegelt hast, ne? Wo du gesagt hast, wenn man tausende Follower hat, jeder Mensch hat eine andere Erwartungshaltung. Und ich glaube, das ist dann egal, ob es jetzt in der Beziehung ist, übers Internet, über Tinder, ist immer die Frage, wie kann ich denn damit umgehen? Ne? Und hast du für dich so einen Tipp oder irgendeine Idee, was du empfehlen kannst, womit man mal anfangen kann? Man denkt, okay, jetzt bin ich überfordert, ich weiß, das ist ein. Na, wie kommuniziere ich das am besten?
Was genau jetzt meinst du?
Na, also wenn die Leute einem schreiben und man weiß halt, das entspricht überhaupt nicht einer realen Erwartungshaltung einem gegenüber. Ob du da einen Tipp hast, wie man freundlich und beständig das kommunizieren kann, oder ist es okay, das auch einfach zu ignorieren?
Also es ist sehr fallabhängig so. Ich meine, wenn mir irgendein alter weißer Mann schreibt, was er jetzt gerne mit mir anstellen würde, dann wähle ich da auch wirklich gerne die gute alte Blockieren-Funktion. Also man muss gar nicht auf alles eingehen. Und ich glaube, das ist auch was, was auch irgendwie, also da muss man auch an seinen eigenen Ansprüchen manchmal arbeiten. So, man kann sowieso nicht allen gerecht werden. So. Was ein eigener Fall ist, klar, mein Buch triggert auch viele Themen in anderen Menschen und ich kriege schon öfter auch dann so wirklich lange Nachrichten oder Videos oder sonst was, was das in den Leuten auslöst. Und da schreibe ich schon eigentlich immer zurück und sage, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Wenn ich das Gefühl habe, die Person ist total aufgelöst, dann sage ich ihr schon, also ich verweise dann inzwischen auch liebevoll irgendwie in Richtung einer Beratungsstelle oder so, weil das ist auch, finde ich, gut und wichtig zu wissen. Ich kann jetzt auch gar nicht per Instagram eine Sexualberatung machen. So darf ich irgendwie gar nicht und ist auch einfach nicht das richtige Medium dafür. Und das ist schon was, was Leute, glaube ich, teilweise verlockend finden, so dass sie sich denken, ich kann jetzt ja anonym das alles schreiben und dann löst sie all meine Probleme. Das ist nicht so. Und das, also kann ich nicht, darf ich nicht und möchte ich auch gar nicht. Also ich schreibe dann schon teilweise zurück und das ist für mich auch ein Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich eben einfach sagen kann, hey, wir können das nicht in diesem Medium lösen. Falls es dich interessiert, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich biete Sexualberatung an, das ist der Preis. So. Und das ist dann wieder, also diese Schwellenangst, dann tatsächlich in eine Beratung zu gehen und das auch irgendwie dann persönlich oder per Zoom oder Red Medical oder wie auch immer diese Softwares alle heißen zu machen, ist dann nochmal ein ganz anderer. Aber also zu sagen, wir können darüber reden, aber es hat einen konkreten Rahmen und es kostet eben Geld, weil es meine Zeit ist, finde ich, ist sehr hilfreich für mich. Und ich glaube, was man halt immer machen kann, ist irgendwie freundlich darauf reagieren, irgendwie so danke für deine Nachricht, also das anerkennen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Leider kann ich nicht drauf eingehen, genauer, oder möchte ich nicht. Also man kann ja auch den Grund nennen, aber auch wichtig zu wissen, ein Nein braucht keine Begründung. Also man kann auch einfach sagen, ich kann dir da jetzt leider nicht helfen. Hoffe, du findest Hilfe woanders. Wenn man ganz nett ist, noch irgendwie einen Ort angeben. So, was ich zum Beispiel auch oft sage, ist, du google doch mal nach Sexualberatung plus deine Stadt, wo du wohnst, und dann findest du jemanden, der dir da helfen kann.
Ja, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, weil dadurch, dass man natürlich so offen mit diesem Thema in den Medien unterwegs ist, kommen die Leute auf einen zu und erhoffen sich ja natürlich die Hilfe. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann natürlich Menschen einem schreiben und dass es da einfach wirklich wichtig ist zu sagen, okay, ich kann nicht helfen, aber hier, schau mal, vielleicht sind das die richtigen Anlaufstellen. Und das ist ein absolut wichtiges Learning, auch für sich zu sehen, man muss nicht alles können, man muss nicht auf alles antworten und man darf auch einfach in den sozialen Medien Spaß haben, weil das gehört auch mit dazu und es soll keine Arbeit werden, wenn man dies tut. Es sei denn natürlich, man macht es jetzt hauptberuflich, ne? Also man muss halt immer ein bisschen unterscheiden. Natürlich bist du mit dem, was du tust, schon eine Person des öffentlichen Lebens in dem Fall, ne, als Autorin auch. Und es ist ja klar, dass du damit auf die Dinge eingehst. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, so wie du gesagt hast, dass du da einfach viel triggerst. Und man hat aber gemerkt, wie du schreibst, dass du da natürlich ein gutes Feingespür dafür hattest. Und ich glaube, dass dann diese Ergänzung jetzt mit der Beratung natürlich was voll Feines ist. Weil man sich da auch nochmal für sich lernt. Also da kann ich nur aus meiner Ausbildung sprechen, habe ich mich jedes Mal mehr gelernt, mich abzugrenzen für mich als Person gegenüber meinen Klienten und doch noch mehr Nähe schaffen zu können auf eine professionelle Art und Weise. Und darf man dann auch irgendwann in die Medien umsetzen und nicht nur in die Praxis quasi, weil das fällt mir zum Beispiel auch schwer. Also ich weiß immer nicht, was darf man posten, was soll man posten, ist das okay? Und dann poste ich es nicht, wenn ich mir unsicher bin, weil ich denke, das ist wie beim Überholen. Wenn ich drüber nachdenke, ist es falsch.
Ich weiß gar nicht. Also ich finde schon, dass man im Internet auch so ein bisschen diesen Fight-or-Flight-Reflex auf jeden Fall überprüfen darf zum Beispiel. Also ich finde schon gut überlegt zu posten. Also gerade auf einem Medium wie Twitter, so wenn es dann sofort irgendwie in so eine Aggression geht und so, dass man dann einfach sagt, okay, darauf antworte ich vielleicht erst morgen oder so. Also das finde ich total in Ordnung und ich finde schon, also klar, wenn ich, also ich kann das verstehen, dieses soll ich es jetzt posten oder nicht, wer sieht es dann? Also ich würde jetzt auch keine, es gibt ja Leute, die posten wahnsinnig viel über Mental Health und ihre eigenen Depressionen und also sowas ist, also dass das auch geschäftsschädigend sein kann, weil wenn du einen Account hast, auf dem du irgendwie hauptberuflich über deine Depressionen postest und dann vielleicht keinen Job deswegen findest, verstehe ich es auch. Also zu sagen so, oh, es muss jetzt alles so super spontan sein. Ich glaube, so richtig große Accounts, die kuratieren auch ziemlich. Also ich denke mir halt, so, ist es relevant und für wen? Und keine Ahnung, ich habe heute früh meinen Google-Hupf gepostet, den ich gegessen habe. So, tut es wem weh, wenn ich das poste? Dann dachte ich mir, nö, dann dachte ich mir, geil, ich habe hier einen geilen Google-Hupf gefrühstückt so und finde es auch okay, einfach mal einen Google-Hupf zu frühstücken und jetzt nicht irgendeine krasse Smoothie-Bowl. Und Sinn oder Unsinn, darüber lässt sich natürlich diskutieren, aber ich glaube, das ist was, es kompromittiert jetzt mich nicht in meiner Arbeit und wenn sich irgendjemand denkt, okay, die verherrlicht Google-Hupf und ist ungesund, dann finde ich es okay, wenn mir die Person entfolgt zum Beispiel. Also ich habe auch eine Freundin, die postet, hat mal irgendwie ihre Schokolade gepostet und hat dann Hassnachrichten bekommen, wie kannst du als Feministin nicht vegan sein? Und sowas, da denke ich mir, ja okay, also man kann das ja oft auch gar nicht so kontrollieren, was wen aufregt. Und ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen, man kann sich Sachen überlegen, die man postet und sollte man auch, gerade wenn es um sensible Themen geht. Und Sexualität ist ein super sensibles Thema. Aber bei manchen Sachen kann man sich auch denken, ja, okay, also, weiß ich nicht, wurscht.
Ja, und es ist halt so ein individuelles Thema. Ne? Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht und trotzdem betrifft es uns alle. Ja, einige leben es, mehr andere weniger. Und auf der einen Seite ist es schön, weil ich finde es toll, dass es diese Stimmen im Internet gibt, diesen Ausgleich. Diese Erweiterung der Normalität, also dass jeder da zu Wort kommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, weil es ist sehr laut. Also ich fand gerade jetzt zum Beginn der Pandemie, so nach 2-3 Monaten, also ich habe keinen Fernsehen mehr geschaut oder Instagram geguckt oder auf Facebook, weil ich fand das Internet so laut. Ich hatte das Gefühl, ich höre meinen Kopf nicht mehr. Und da war so der erste Punkt, wo ich das für mich so ein bisschen in Frage gestellt habe. Wie viel möchte ich von den Instagram, Facebook, den ganzen Sozialmedien in meinem privaten Leben haben? Und da meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie poste, was ich mache, sondern wie viel von meiner Lebenszeit bin ich bereit, da zu verschenken.
Ja, absolut. Und deswegen, also das echt zu tracken, finde ich, das ist ein guter Tipp. Also wirklich zu gucken, okay, die 3 Stunden am Tag, die ich online bin, was könnte ich da eigentlich Sinnvolleres damit machen?
Oder es effektiv zu machen. Ne? Also ich meine nicht, dass man jetzt immer leistungsorientiert gucken kann, aber dass man sich Zeiten einteilt. Zum Beispiel, ich gehe morgens nicht mehr ins Internet, bevor ich auf die Arbeit gehe und checke auch nicht mehr meine E-Mails. Sondern wenn ich morgens aufstehe, seitdem ich wieder fest angestellt bin, ist, dass ich meinen Kaffee trinke. So, man hat ja seine Morgenroutine. Ich sitze dann immer gerne auf meinem Balkon, lese noch ein bisschen im Buch, trinke meinen Kaffee, gehe dann los zur Arbeit. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann rufe ich meine E-Mails ab, gehe in die sozialen Medien, schaue mir an, was ist passiert und antworte drauf. Und das hat für mich so viel Erleichterung geschaffen, dass ich mich davon so freigesprochen habe. Es funktioniert natürlich nicht immer, ne? Ja, aber dass man sich da so eine Routine geschaffen hat, und das kann ich wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren und mal zu schauen, wie geht es einem, wenn man mal ein paar Stunden nicht online ist.
Mhm, super Tipp, ja. Ich bin auch so Freund vom Flugmodus. Also ich habe so oft einen Flugmodus an, weil das auch für mich heißt, okay, ich bin jetzt ist gerade keine Öffnungszeit vom Internet. So. Also auch so allein, was einem irgendwie Freundinnen und Freunde so den ganzen Tag schreiben, wo man sich denkt, so, das war früher auch nicht so, dass sie einfach alle halbe Stunde irgendwas wollten. So, warum, also es ist okay, Nachrichten erst in 3 Stunden zu beantworten oder in 6, finde ich.
Also das. Absolut. Und auch, ich finde, das ist zwar ein letztens hat eine Freundin gesagt, ist es ein Nein zum Internet, aber ein Ja zu mir. Ja, weil die hat sich abgemeldet von den sozialen Medien und hat gesagt, es hat mich so viel Zeit gekostet und ich konnte mich nicht selber limitieren. Und dann habe ich entschieden, da ganz rauszugehen, und sie hat so viel Zeit auf einmal wieder für sich. Sie hat sich gar nicht daran erinnert, was es bedeutet, auch mal wieder einen Podcast zu hören. Sie hat dann gesagt, sie hat so eine ewig lange Podcastliste, weil sie das alles abonniert hat, und sie hat mal Zeit, das alles anzuhören. Ja, und war dann total überrascht, was da noch alles anderes passiert ist. Ja, voll spannend. Ja, nur durch Langeweile kommen neue Sachen, ne? So ist es ja auch in der Sexualität.
Das stimmt.
Also Lust kann ja nur entstehen, wenn einem ein bisschen langweilig ist, ne? Also so unter Druck ist das ja oft sehr schwer. Und ich weiß nicht, was da so deine Erfahrung ist in der Beratung inzwischen. Aber zumindest bei mir ist es so, dass die Paare ja häufig sagen, okay, es muss jetzt sein, jetzt haben wir uns wieder 10 Minuten Zeit, jetzt müssen wir uns mal begegnen. Aber so war es ja früher nicht, sondern wir haben uns verabredet gehabt und dann haben wir geschaut, ob was passiert ist oder nicht. Da war nicht dieser Druck, dass jedes Mal was sein muss.
Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen schon fast diese Instagram-Erwartung. Also wir sehen ja immer nur diese Bilder von perfekten Beziehungen und perfekten Paaren. Und wenn man sich einfach mal auch ein bisschen gediegen auf der Couch langweilt gemeinsam, dann fühlt man sich, glaube ich, schon fast schlecht, so, ja? Dass man jetzt nicht irgendwie ein krasses Happening gerade hat. Und ich glaube wirklich auch, dass es viel so diese Erwartungshaltung, was jetzt passieren muss in der Beziehung, und anstatt dass man eben guckt, was passieren kann.
Stimmt total. Es ist ja auch viel mit den Hollywood-Filmen. Die gehen ja immer nur, bis sie zusammenkommen. Und dann denke ich, und jetzt wäre spannend, was passiert. Ich wüsste jetzt gern, was bei denen in 5 Jahren ist.
Ja, genau.
Da fand ich ja Schreck so lustig. Also dem Film, da ist mir das erstmal klar geworden mit den Teil 2 und 3. Ne? Das ist ja auch so, wie, da gibt es ja auch so Zoff, die haben ja zwischendurch mal, streiten die sich dann, ich glaube, in Teil 2 oder so. Und da dachte ich auch so, endlich mal ein Kinderfilm, der die Realität zeigt. Dass es halt nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja, und dass man sich da mal zusammenraufen muss und dass man sich streitet, und ich glaube, da überzeugen irgendwie die Schwiegereltern dann die Einzelnen, dass sie doch wieder zusammenkommen sollen, und das ist dann so, wie ich gesagt habe, okay, wir zeigen halt einfach eine falsche Realität auch, wir leben ja was Falsches vor, also in der Gesellschaft, der falsch ist vielleicht auch nicht korrekt, sondern nur ein Teil der Realität, ne, und verschweigen einen anderen Teil. Und dann entsteht natürlich bei uns auch mehr Druck. Ja, es redet ja keiner drüber, wie es einem geht, dass vielleicht ein Lounge nicht funktioniert hat. Die Fehler werden ja vermieden oder dass vielleicht ein Post nicht gut war oder dass die Therapie gescheitert ist, die man mit deinem Fragen gemacht hat. Weil wir ja keine reden. Das
stimmt, ja, wir sehen halt immer nur diesen einen Ausschnitt und der zeigt halt so, es ist alles geil. So, also, und das ist, das, dafür ist ja Social Media auch irgendwie da. Also, was mich auch ein bisschen stört, ist, wenn ich irgendwie alte Bekannte wieder sehe und sie gar nicht fragen, wie es mir geht, sondern sagen, ja, bei dir läuft's ja super. Und ich denke, ja, kann sein, aber das sagt noch nichts darüber aus, wie es mir geht. Also, und das ist echt spannend irgendwie, was es macht. So, ja, weil natürlich geht's mir nicht jeden Tag großartig und trotzdem teile ich das zu einem gewissen Grad, aber ich muss es, also auch dieses, man muss ja auch nicht immer alles teilen, so, ne? Also, und wenn man sagt, okay, es gibt Kanäle, da reden Leute nur über ihre Depression und es gibt halt Kanäle, da sagen halt Leute so, hier, ich habe einen Artikel für Magazin XY geschrieben, heißt es trotzdem nicht, dass ich deswegen wahnsinnig glücklich bin, weil ich gerade diesen Artikel geschrieben habe, so, oder was auch immer. Sie sind ja alle so komplexe Wesen und wir denken immer so, okay, man kann das irgendwie runterbrechen, aber ich glaube, wir können alle so vieles gleichzeitig sein und vergleichen uns dann halt mit dem Tollen, was wir von anderen Leuten sehen und denken dann so, ja, okay, ich bin schlechter, weil bei mir läuft es nicht so. Oder
aber so. Genauso ist es ja auch in der Sexualität, ne? Nicht beim jeden Sex hat man einen Höhepunkt und trotzdem ist das die Erwartungshaltung. Ja, und das ist wirklich das, wo ich immer wieder sage, dass man einfach mal hinterfragen soll, woher kommt denn diese Erwartung von einem selber? Und auch die Erwartungen ans Internet, an WhatsApp-Antworten, E-Mails, dass das alles sofort kommen muss. Und wo ist eigentlich die Leichtigkeit dabei geblieben? Was man sagt hat, ist es halt okay, dass man einfach mal beisammen ist. Es ist einfach okay, mal ein Buch zu lesen oder wirklich nur mal auf der Couch zu liegen. Ja, da gibt es ja, ich freue mich jetzt auf die ersten Studien, die bestimmt bald rauskommen, inwieweit die Leute unter Depressionen gekommen sind, weil sie während der Pandemie nicht irgendwie 25 Fortbildungen gemacht haben, sondern im Nachhinein bereut haben, dass sie nur auf der Couch waren. Ja, also wo eine Kollegin dann auch zu mir gesagt hat, ja, und ich habe voll das schlechte Gewissen, weil ich habe die Zeit überhaupt nicht genutzt, für den Facharzt zu lernen. Und ich dachte, na und? Du hast dich mit deinen zwei Kindern beschäftigt. Ja, also ich glaube, du hast irgendwie was Wichtigeres gemacht. Und in ihren Augen war das aber so voll versagt, weil sie jetzt diese Zeit, die sie zusätzlich gewonnen hatte, nicht genutzt hat, anstatt zu sehen, wie kostbar es war und wie toll es ist, dass sie jetzt irgendwie 2-3 Monate nochmal ihre Kinder wirklich erleben konnte. Und das hat sie dann im Nachhinein auch gesehen. Aber weil das so dieser Druck ist, der dann gespiegelt worden ist. Ja, warum habe ich das nicht genutzt? Ich hätte das machen müssen.
Ja, dass man jetzt sogar schon in der Pandemie irgendwie gewinnen muss. So, wer hat Pandemie gerockt? So.
Und also da ging es mir ja ganz schlecht mit, ne? Weil ich saß ja auch zu Hause in der Pandemie, weil natürlich in der Kinderwunschklinik ist jetzt nicht ganz so relevant, wenn eine Pandemie ausbricht. Und dann dachte ich auch, okay, passt schon. Ja, und dann muss man sich natürlich auch seine neuen Situationen finden. Ne? Wie macht man das? Ich meine, ich war da nicht lang zu Hause, weil natürlich, wir werden dann schnell woanders eingesetzt, logischerweise als Ärzte. Aber es war dann trotzdem so, sich neu zu orientieren, um auch mal zu gucken. Und ich glaube, dass da jetzt als jemand, der so selbstständig und unterwegs ist und viel reist, wie du das jetzt machst, dem fällt das vielleicht einfacher als jemand, der die ganze Zeit einen strukturierten Alltag hat. Also ich glaube, da waren viele einfach ganz verloren.
Ja, ich war auch verloren so ein bisschen. Also ich habe halt immer so gesehen in meinem Terminkalender, oh, heute sollte ich bei der Podiumsdiskussion so und so sitzen.
Okay, das ist nicht schön, das stimmt. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass da natürlich dann ganz viele Termine ausgefallen sind.
Ja, ja, aber es war, also ich habe eine Fortbildung dann online gemacht von Uli Clement, Life Lessons, systemische Sexualtherapie. Super Fortbildung übrigens, habe ich dann auch drüber geschrieben. Also und ich habe es total gebraucht, mir so einen Sinn zu suchen, weil allein zu Hause, das wäre, also da wäre ich wirklich verrückt geworden, glaube ich.
Ja, die Live-Lessons stehen auch auf meiner To-Do-Liste.
Ja, da guck, ich habe einen tollen Affiliate-Code, da kriegst du ein bisschen Rabatt, wenn du das über meinen Artikel hier reinziehst.
Ja, dann musst du mir mal später schicken oder schick mir den Link. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Vielleicht jetzt auch noch andere Leute. Das ist auf jeden Fall.
Das ist wirklich eine super Fortbildung einfach, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch noch sexokorporell habe ich auch noch angefangen. Also beides sehr empfehlenswert für die nächste Welle, falls man sich dann sinnvoll weiterbilden möchte.
Ja, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu unseren eigentlichen Podcast-Themen. Also nicht, dass es darum nicht geht. Aber wir fragen ja immer jeden Gast, was für ihn oder sie Sexualität und Sex eigentlich bedeutet.
Also ich glaube, für mich ist Sex auf jeden Fall Kommunikation. Also und damit meine ich jetzt, ja, was meine ich eigentlich? Also gar nicht, Sex ist ja nicht nur Penetration, man also auch Körper kommunizieren ja einfach immer. Und ich finde, man findet sehr viel raus darüber, wie ein Mensch tickt, wie der im Bett sich ausdrückt. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Und deswegen, ja, finde ich Sex sehr, sehr, sehr viel spannender oft als Smalltalk zumindest. Außerdem ist Sex für mich so ein Ausdruck einfach. Also auch das ist ja irgendwie Kommunikation. Und ja, Lebendigkeit ist irgendwie Sexualität für mich. Ja,
gibt es ja, also gibt es ja kein richtig oder falsch. Ne? Also das ist ja das Schöne, dass es für jeden ein bisschen was anderes bedeutet und trotzdem dasselbe.
Ja, beziehungsweise auch was ganz anderes. Also das finde ich in meinem Podcast so cool. Das Thema ist ja so, wer ist eigentlich dieser Sex? Und ich rede mit ganz unterschiedlichen Leuten darüber, so auch bald mit dir, weil es so viele Aspekte gibt von Sexualität und die, also und Perspektiven auch auf irgendwie dieselbe Sache, die aber natürlich für jeden irgendwie ganz anders ist. Und ich glaube, so der Kern von Sex ist ja eigentlich, dass man das nie so richtig greifen kann, was es alles bedeutet. Und wahrscheinlich schreibe ich auch deswegen drüber von Beruf, weil es so unerschöpflich ist. So, ich mache es jetzt echt seit 11 Jahren und es wird nicht langweilig, weil ich also jede Woche was Neues lerne, gefühlt. So, es ist immer so, dass ich mir denke, oh wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber es ist echt interessant. So. Ja.
Und da kann ich dir absolut zustimmen, weil ich habe im Studium angefangen, als ich Aufklärung in Schulen gemacht habe, mich so vermehrt mit der Sexualität, also bewusst auseinanderzusetzen. Und da kann ich, also bei mir ist genauso. Ich habe jedes Mal und auch mit jedem Klienten, dem man begegnet, lernt man einen neuen Aspekt kennen. Und ich finde, das ist auch so, wenn man eine neue sexuelle Begegnung hat. Mit einem neuen Partner ist das auch wie, als würde man eine neue Welt kennenlernen und manchmal ist es auch neue Welten mit demselben Partner. Ne? Also es ist halt nochmal was anderes, in Lebensphasen mit demselben Partner auch zusammen zu sein, in Langzeitbeziehungen. Ne? Da verändern sich ja ganz viele Sachen, die eigenen Einstellungen, wenn man vielleicht Kinder gekriegt hat. Ja, und der Körper verändert sich ja auch. Das ist ja quasi nochmal die Möglichkeit, sich neu kennenzulernen, neue Diversität des eigenen Ichs zu treffen. Ne?
Mhm, absolut.
Und da kommen wir auch zu der Frage, was würdest du denn sagen, welches Obst oder Gemüse du wärst?
Eine Papaya. Muss ich das noch weiter ausführen, warum? Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich finde Papaya echt krass lecker. Ich finde, es sieht schön aus. Ist noch besser mit ein bisschen Limette. Und es hat was, also ich finde Papaya sehr sexy. Ja, es ist wie so, weißt du, wie so ein Rorschach-Test. So, was sehen Sie auf diesem Bild? So, warum sind Sie eine Papaya? Ja, ich glaube, das ist wäre ich eine Frucht, dann wäre ich eine Papaya.
Als allerletzte Frage an dich. Was würdest du unseren Hörern empfehlen? Gibt es etwas, was du ihnen mitgeben möchtest heute nach unserem Gespräch, was dir noch am Herzen liegt?
Ich glaube, und das schließt irgendwie mehrere Kreise von dem, was wir gerade besprochen haben, ist wirklich so dieses sich rausbewegen aus der eigenen Bubble im Sinne von möglichst unterschiedliche Leute versuchen kennenzulernen und mit denen zu reden. Also, und das ist auch wirklich das, was ich in meinem Podcast mir selber so als Ziel gesetzt habe, so ganz viele verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und das ist für mich extrem bereichernd und ich glaube auch für viele meiner HörerInnen. Also ich kriege ganz viele Nachrichten, wie toll es ist, dass es so divers ist und so, ja, verschiedenste Perspektiven sind. Und das kann einen nur bereichern. Also wirklich möglichst mit Leuten reden, die ganz anders aussehen als man selbst, vielleicht auch anders aufgewachsen sind als man selbst, um wirklich zu lernen von denen und sich auszutauschen und zu sehen, ach so, deswegen ist es für dich so und für mich so. Also das, da kann man nur dazulernen und irgendwie so sich rausbewegen aus seinem eigenen Denken, so ist die Welt und nicht anders. Das empfehle ich. Und das funktioniert auch beim Sex sehr gut.
Und da hat sich der Kreis wieder geschlossen.
Genau.
Nein, aber ich glaube, das ist wirklich auch der Punkt, warum ich jetzt unheimlich froh bin, dass du als Gast in unserem Podcast bist bei Eros und Psyche, weil ich denke, da haben unsere Podcasts etwas gemeinsam, diese Vielfalt einfach wieder zu spiegeln. Und herzlichen Dank, dass du dein Stück Normalität heute mitgebracht hast und den nochmal beleuchtet hast.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir.